Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen. Und heute habe ich einen Gast dabei, der es Hochleistungssportler war, der sehr, sehr viel auch international trainiert hat und dann auch Trainings gegeben hat, sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Dann aber, sagen wir mal, einen Schicksalsschlag mitbekommen hat, der ihm die Augen geöffnet hat, dass er ein paar Dinge verändern möchte in seinem Leben. Auch da werden wir kurz drüber sprechen. Der heute Experte für gesunde Spitzenleistung ist und deswegen habe ich ihn auch eingeladen, sehr vielen Menschen beibringt, wie man eben auf große und kleine Veränderungen im Leben smart und souverän reagieren kann, so dass man vielleicht einfach weniger Angst vor Veränderungen hat. Und ich glaube, das ist ein Thema, das viele Führungskräfte angeht, gerade für Mitarbeiter, weil Veränderungen gerade in der gesamten Gesellschaft durch Digitalisierung, durch das, was auf der Welt passiert, ist etwas, das viele belastet. Schön, dass du da bist, Frank Fuhrmann, und schön, dass du mit mir die Podcast-Folge aufnimmst. Hallo.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Achim.
Ich habe ja gerade ganz klein ein bisschen gespoilert. Lass uns mal in welchem Feld warst du denn oder bist du denn sportlich so aktiv?
Also ich war Tennisspieler und habe Tennisschulen in Deutschland und Amerika leiten dürfen. Und meine Profikarriere war ich Squashspieler, habe 6 Jahre Bundesliga gespielt und habe da sehr viel damals schon als Sportler im Mentalbereich gearbeitet, weil nicht jeder Sportler ist mental 100% stark, sondern wir sind alles Menschen und uns beschäftigen Gedanken. Und das war damals schon mein Steckenpferd. Und im Tennis habe ich dann 2013 schon im fortgeschrittenen Alter nochmal 2 Tennis-Weltrekorde nach Deutschland holen dürfen mit meinem Sohn. Das hat nochmal viel Spaß gemacht und bin dem Sport immer noch treu.
Okay, was ist denn passiert, wo du gesagt hast, oh, das hat mir jetzt vielleicht einen Twist im Leben verpasst oder wo du gemerkt hast, so geht's nicht weiter?
Ja, da muss ich ein klein bisschen ausholen. Ich habe ja eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, ich habe meine Berufung gefunden. Ich habe Tennis unterrichten dürfen und habe das 6 Tage die Woche gemacht, habe 12 bis 14 Stunden gearbeitet. Es hat riesen Spaß gemacht. Und am 7. Tag bin ich als Mentaltrainer mit Sportlern unterwegs gewesen. Und mein Körper hat mir dann 2003 gezeigt, dass selbst eine Berufung nicht ausreicht, sich zu schützen. Das heißt, ich habe mich einfach mit meiner Gesundheit an die Wand gefahren. Ich habe mich dann 2-mal auf der Intensivstation des Ahlener Krankenhauses wiedergefunden mit der Diagnose Vorhofflimmern auf beiden Vorhöfen des Herzens, was auch ein Schlaganfall oder Herzinfarkt hätte sein können. Also es war ein Wink mit dem Zaunfall, den ich dann wahrgenommen habe, beziehungsweise die Ärzte sagten mir, außer dass mein Herz 120 Gramm schwerer ist wie das eines normalen Menschen, wäre ich organisch kerngesund. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich organisch kerngesund bin, dann stimmt was in meinem Kopf nicht. Und so bin ich damals dann in das Mentale, in die positive Psychologie und die Neurowissenschaften eingestiegen, um für mich selbst sorgen zu können, wie kann ich meinen Verstand so aufstellen, dass ich gesund, leistungsfähig, zufrieden und erfülltes Leben gehen kann.
Und ich glaube, das ist der Wunsch von vielen, vielen, vielen. Eigentlich müsste es der Wunsch von allen sein. Und die sind teilweise, ich muss mir auch selber immer wieder in den Nacken hauen, quasi auf dem Pfad einfach, so wie du es vorher gesagt hast. Ich lebe auch meinen Traum, muss ich sagen. Ich bin sehr gern das, was ich tue. Und aber man muss einem aufpassen, dass man nicht die falschen Abzweigungen nimmt. Was machst du denn jetzt heute?
Heute bin ich unterwegs und unterstütze Menschen dabei, präventiv etwas gegen die psychologischen Ermüdungserscheinungen zu tun. Das heißt, ich schaue, wie kann ich ihr physisches und psychisches Immunsystem aufbauen, so dass sie, wie gesagt, gesund und leistungsfähig sein können. Deswegen das Thema gesunde Spitzenleistung. Als Profisportler weiß ich, was Spitzenleistung bedeutet. Aber ich weiß auch, und das sieht man auch im Fernsehen, wenn man die letzte Vorbereitung für die Olympiade sieht, unsere 10 Kämpfer, die dann plötzlich wieder eine alte Verletzung haben, die aufbricht, weil sie nicht genug auf sich gehört haben. Und das ist nicht nur im Sport so, das ist auch im Handwerk so. Im Handwerk stelle ich fest, dass auch da viele Leute ihre Berufung gefunden haben, aber auf ihre eigene Gesundheit oder auf ihren Körper nicht so hören, wie sie eigentlich hören sollten. Das heißt, ich versuche, Menschen zu sensibilisieren, selbst bewusster mit sich umzugehen, also in den Körper reinzuhören, wenn der Körper mit ihnen redet und dann auch wirklich darauf zu reagieren und nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern Ursachen zu finden oder auch rauszufinden im Verstand, was sind unbewusste Gedanken, unbewusste Triggerpunkte, die dann dazu führen, dass sie einen inneren Antreiber haben oder einen Perfektionisten, der sie manchmal dann mehr und härter arbeiten lässt, wie es eigentlich gesund wäre für sie.
Ja, gesund und gut für sie wäre. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du damit man sich ein bisschen Bilder von machen können, wie du das machst, hast mir erzählt, dass du eine Reise hattest letztes Jahr und dort erzähl doch mal den Zuhörern ein bisschen was über, wie kann man sich dich vorstellen, wenn du arbeitest?
Also ich bin als Redner tätig oder als Seminarleiter, werde sehr viel auf Bühnen gebucht, um Menschen zu sensibilisieren, bin aber sehr viel auch im Mittelstand unterwegs, um zu zeigen, was ist das kleine BWL für den Mittelstand, sei es Zielerfassung, beziehungsweise Besprechungsorganisation oder Mitarbeiterführung. Und in diesem Zuge bin ich engagiert worden von der AIDA als Edutainer. Das ist ein toller Begriff. Es ist kein Entertainer, sondern Edutainer. Und wir werden dann auf diese Schiffe gerufen. Wenn viele Seetage sind, dann dürfen wir auf diesen Schiffen Vorträge halten und Seminare, wo wir dann unsere Themen platzieren. Und bei der Reise ging es um das Thema Körper, Verstand, Emotionen und Seele, also die vier Lebensenergiequellen. Und war eine spannende Geschichte von Kiel über Island zum Nordkap und dann wieder zurück. War für mich auch spannend. Ich war noch nie in Island. War eine schöne Erfahrung.
Und da hast du dann wieder mal deine Profession und dein beruflichen Alltag oder deine Wünsche in Einklang bringen können.
Ne? Absolut. Absolut.
Aber ich kann mir vorstellen, auf der AIDA an so einer Reise, es ist ja ein unterschiedliches Publikum, ja. Da hast du bestimmt Senioren, schätze ich mal. Vielleicht ist es nicht einfach unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Publikum du agieren musst?
Also ich hatte eine Reise, die war das Jahr davor, von Kiel in die Dominikanische Republik. Da war das Durchschnittsalter auf dem Schiff 69. war sehr spannend, weil da gab es Menschen, die schon offen waren für Veränderungen, aber es gab eben auch Menschen, die sagen, ich bin jetzt so alt geworden, jetzt veränderst du mich auch nicht mehr. Aber das kennst du auch. Wenn wir versuchen, unsere Eltern zu erziehen, das klappt prima, nämlich gar nicht. Ja. Und so ähnlich war das da auch. Und jetzt bei der letzten Reise war es so, dass auch 400 Kinder an Bord waren. Es waren die Sommerferien, es waren Menschen, die im Beruf sind, die in ihrem Saft stehen. Und es wurden, glaube ich, 140 Workshop-Tickets verkauft, wo die Leute dann in die Seminare gekommen sind an den Seetagen, um einfach da für sich selber ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit für den Alltag zu erlangen.
Das ist cool. Ich mache das, muss ich hier an der Stelle gestehen, auch gerne, wenn ich in den Familienurlaub gehe, dass ich mir so ein, zwei Bücher mitnehme, wo ich mich mit Themen beschäftige, die normaler Alltag nicht sind, aber die mit meiner Persönlichkeit zu tun haben und so weiter. Insofern, ich hätte es wahrscheinlich auch gebucht, wenn ich nicht, also ich mag Kreuzfahrten halt grundsätzlich nicht, aber insofern wäre das wahrscheinlich, wenn es bei mir im Urlaub Spektrum du gewesen wärst, hätte ich wahrscheinlich auch mitgemacht, weil ich das unheimlich cool finde, einfach ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Du hast gerade aber ein Stichwort gedroppt, so ein bisschen dieses Veränderung, also die Senioren nicht mehr so, die Jungen, die Jüngeren, ja. Ist Veränderung ein Thema, wo bei dir im Alltag, bei dir im Coaching ganz hoch angehängt wird, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, sehr hoch. Also ich glaube, alle kennen das im Business, im Konzern. Jargon ist das Change Management ein Thema, was riesengroß ist. Aber auch im Handwerk sieht es ja so aus, dass Dinge sich ständig verändern, wir ständig mit neuen Herausforderungen arbeiten und kämpfen dürfen. Und das Thema Veränderung ist für Kinder zum Beispiel, für kleine Kinder total easy, weil die lernen das erste Mal laufen, die lernen das erste Mal sprechen, die haben das erste Mal den Löffel selber angefasst und sich gefüttert. Also da sind ständig Komfortzone verlassen, auf die Nase fallen und wieder aufstehen, Krone richten. Und je älter wir werden, dann haben wir irgendwann Schule, dann kommt irgendwann die Ausbildung, dann kommt der Job, dann haben wir vielleicht eine Beförderung und dann irgendwann sind wir im Ruhestand und irgendwann gehen wir in die Kiste. Und in diesem Zeitraum passiert dann nicht mehr so wahnsinnig viel. Und ich habe festgestellt, dass Menschen unheimlich na, ich will nicht sagen Panik, aber Angst haben, ihre Komfortzone zu verlassen. Das wirst du in deinem beruflichen Alltag auch finden, wenn es darum geht, gerade im Handwerk die Digitalisierung mit einzubringen. Das ist alles neu, das ist alles anders, das kennt man nicht. Und da ist immer Menschen, die bereit sind, die Komfortzone öfters zu verlassen, haben es da leichter.
Sind trainierter drin, ja klar.
Genau, und die anderen, die wehren sich und sagen, das Alte war alles besser, das will ich nicht haben. Und eine Frage, die ich dann ganz, ganz gerne stelle, ist, die hilft, diese Komfortzone zu verlassen. Wann ist das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast? Also wann ist das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast? Und die Frage kann ich dir gleich mal stellen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis du eine Antwort hast.
Ich bin gerade schon am Hirnen. Es ist eine schwere Frage.
Absolut. Besonders, du kannst ja noch ein bisschen nachdenken. Wir haben viele Dinge zum ersten Mal gemacht, die wir noch nie gemacht haben, aber manchmal machen wir sie gar nicht bewusst, sondern völlig unbewusst. Und
also zum Beispiel, ein Punkt ist mir, meine Frau hat jetzt ein E-Auto, ja, und ich bin zum ersten Mal mit dem Auto losgefahren, ohne den Schlüssel auch nur in Reichweite zu haben, weil du kannst dich über einen PIN-Code an die Tür einloggen und dann ein Startpasswort eingeben mit dem Auto und dann kannst du losfahren. Das war jetzt so, das ist was, wo ich gesagt habe, das habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal gemacht. Aber mit so, sagen wir mal, die ganzen Mobilitätskonzepte, die kommen und was da gerade passiert, ist ja sowieso eine große Veränderung. Ja, jetzt steht eine Wallbox an und Ladereisen mit Laden, ja, wie lange musst du warten und ist ja unglaublich viel, wo ich auch mir jetzt vorstellen kann, wenn du mich so fragst, oder ich war ein bisschen antizipiere, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Probleme mit, also ich bin ja ein Mensch, ich habe keine wenig Probleme mit Veränderung, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jemand, der in dieser Komfortzone drin ist und die schwer verlässt und sagt, ich müsste jetzt rein theoretisch den Verbrenner wechseln und ich müsste jetzt eine Umbaumaßnahme machen, meine Reisegewohnheiten ändern, meine Planungsgewohnheiten ändern. Und dass ich mir dann sage, ja, die einfache Lösung ist, ich bleib einfach bei meinem Diesel.
So. Ja, klar. Ja. Und also, wie gesagt, man kann sich das als Spiel nehmen. Also einmal im Monat sich vorzunehmen, etwas zu tun, was man noch nie getan hat. Mhm. Und danach kann man sagen, das war jetzt witzig oder war nicht witzig, das mache ich nochmal oder nicht. Also
aber dann machst du es ja zum zweiten Mal.
Ja, dann machst du es zum zweiten Mal. Aber wir machen zum Beispiel das erste Mal in unserem Leben dieses Jahr ein Sabbatical.
Okay.
Na, jetzt bin ich 60 und jetzt mache ich mal ein Sabbatical. Gelernt habe ich das von den jungen Menschen, die so sich inzwischen in Unternehmen vorstellen und sagen, kann ich bei Ihnen auch ein Sabbatical machen?
Ja, das wäre jetzt nicht immer die erste Frage, die ich bringen würde, aber ja, klar.
Aber es kommt immer häufiger.
Ja, was interessiert mich jetzt? Wie hast du dein Sabbatical geplant? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich bin ja selbstständig und darf noch ein bisschen arbeiten, da die Rentenkasse mit 70,70 € noch nicht so viel hergibt, dass ich sagen kann, juhu, davon kann ich in den Ruhestand gehen. Aber das macht auch nichts, ich habe sowieso vor, bis 70 zu arbeiten, alles gut. Wir machen dieses Jahr eine 7-wöchige Auszeit. Wir werden uns Backpacks kaufen und wir werden Thailand und Indonesien bereisen. Und da sind viele Komfortzonen verlassen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Backpack-Urlaub gemacht. Ich habe noch nie ein Sabbatical gemacht, mein längster Urlaub war eine Woche. Ich habe also noch nie 7 Wochen Urlaub gemacht. Ich habe meinen Urlaub bis jetzt immer geplant, wusste, wo ich hinfahre und was ich tue. Ich weiß jetzt nicht, was ich mache, außer dass ich weiß, wo ich hinfliege und die erste Nacht Hotel habe und den Rückflug gebucht habe. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Und es macht mich ein bisschen nervös, nicht vorher zu buchen. Was passiert, wenn ich kein Hotel zu? Aber du merkst schon, da sind eine Menge Komfortzone verlassen dabei, aber viel Abenteuer und ich freue mich wahnsinnig drauf.
Das wünsche ich dir auch, dass es richtig, richtig gut wird. Ich habe sowas mal gemacht, relativ am Anfang von meiner Beziehung mit meiner jetzigen Frau. Wir haben Blindbooking gemacht, sind nach Korsika geflogen und wir hatten nicht mal das Hotel für die erste Nacht. Und das ist das, was erzähle ich dir mal bei einem Bier oder bei was Ähnlichem, bei Ausfällig. Aber das war nur eine Woche, aber in dieser einen Woche sind so unheimlich viele coole Sachen passiert, die mir nie passiert wären, wenn ich nicht wenn ich es fest alles gebucht hätte. Heute muss ich aber sagen, was Urlaub angeht, bin ich im Punkt, wo ich sage, ich mag es eigentlich, weil ich habe nämlich im beruflichen Alltag genug Abenteuer. Ich mag es, wenn ich safe bin und weiß, auch mit Kindern und so, das alles seinen Weg geht. Aber ich drücke dir die Daumen und ich bin mir sicher, das wird cool. Und ich freue mich schon, wenn du da mal darüber berichtest, was da passiert. Gehen wir aber zurück zum Thema. Du hast es gerade schon angesprochen. Ja, Veränderung ist schwer. Veränderung ist auch schwer für gerade im Handwerk. Und diese Podcast richtet sich ja auch an, sag mal, Chefs und Führungskräfte. Und jetzt, ich mache mir jetzt einmal ein kurzes Szenario auf und du kannst mir sagen, was du da siehst, ja? Jetzt nehme ich zum Beispiel einen Prozess, der mir als Chef schon seit Jahren, der mich schon seit Jahren ärgert und sagt, diesen Prozess, den möchte ich ändern. Ich finde vielleicht ein, zwei meiner Projektleiter und Führungskräfte, die mit mir sogar zusammen ins Boot reingehen. Die erste Bedenken, die dann in der Besprechung kämen, ist ja, aber du denkst dann schon an Hans und an Martin und an Franziska, die werden uns ins Gesicht springen, wenn wir denen diese Aufgabe wegnehmen oder wenn wir sie zwingen, in Zukunft das auch noch zu tun. Also es ist quasi ganz viele Widerstände, ganz viel Waberndes in einem Unternehmen da ist. Was gibst, wie gehst du mit so einer Situation um, wenn du sie siehst?
In dem Moment, wo Mitarbeiter mitgenommen werden, funktioniert das sehr, sehr gut. Mhm. Was ich feststelle in Unternehmen ist sehr oft, dass, und das ist im Handwerk so, das ist im Konzern so, nehmen wir mal das Thema Mitarbeitergespräche. Mhm. Ja, das ist eigentlich das beste Thema. Dann findet es einmal im Jahr statt. Da geht es dann um, was hast du toll gemacht, wo hast du Verbesserungsmöglichkeiten und ums Geld. Mhm. Und diese Gespräche laufen meistens sehr, sehr steif ab. Das mit angezogener Handbremse, man will sich gut verkaufen und so weiter. Das heißt, die Kommunikation untereinander leidet sehr, sehr oft. Und das stelle ich immer wieder fest im Handwerk, wo Geschäftsführer versuchen, mehr zu delegieren, also mehr an ihre Führungsteams abzugeben, aber jahrelang zu viel im Unternehmen gearbeitet haben und nicht am Unternehmen. Das heißt, sie waren selber noch auf der Baustelle und haben da noch eine Entscheidung getroffen und so weiter. Und jetzt sollen auf einmal ihre Vorarbeiter eigene Entscheidungen treffen und sind völlig überfordert damit, weil in der Vergangenheit haben sie das ja gemacht. Das heißt, dieses Mitnehmen der Mitarbeiter. Und da, wie gesagt, bei Mitarbeitergesprächen fängt es an. Ein Gespräch, was ich gerne einbauen würde, immer mal wieder im Jahr, ist das Pinguingespräch. das ist ein sehr nettes, auf Augenhöhe stattfindendes Gespräch zwischen zwei Menschen, wo dann solche Dinge besprochen werden können, die du gerade beschrieben hast, Achim. Also zum Beispiel Pinguine sind ja, wenn man sie mal als Tier sich anschaut, etwas komisch gebaut. Sie haben Knie, die sind verknöchert, Füße, die sind zu klein, proportional zum Körpergewicht, sie haben Flügel und können gar nicht fliegen. Schmeißt man diese possierlichen Tierchen aber ins Wasser, können die bis zu 18 Stundenkilometer schnell schwimmen, bis zu 520 Meter tief tauchen und bis zu 20 Minuten unter Wasser bleiben, weil sie ihren Herzschlag auf ein Fünftel reduzieren können. Okay. Und die Frage ist jetzt, die ich Mitarbeitern stelle, ist, zu wie viel Prozent bist du in deinem Job an Land unterwegs und zu wie viel Prozent im Wasser? Und bei der Frage kann man dann schon eintauchen und schauen, wenn die dann sagen, ja, ich bin 70% an Wasser und 30% an Land. Und jetzt hätte der Geschäftsführer oder die Führungskraft die Möglichkeit zu sagen, okay, wie kriegen wir dich mehr ins Wasser? Was sind deine Stärken? Wie können wir dich unterstützen, dass du die Tätigkeiten, wo du das Gefühl, du bist an Land unterwegs, dass du dich da ein bisschen besser aufgehoben fühlst? Also wie nehmen wir die Mitarbeiter mit? Und ich glaube, das ist das Wichtigste am Anfang, um Veränderungsprozesse einzuleiten. Also zu wissen, wo sind die Stärken, Fähigkeiten, Ressourcen der einzelnen Mitarbeiter und wie kann ich die bestmöglichst einsetzen?
Okay, das ist eine sehr schöne Analogie mit den Pinguinen. Und wurde es gerade erzählt, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken, was du jetzt meinst mit Wasser. Also quasi eine Umgebung, wo du deine Stärken richtig, richtig gut entfalten kannst, die einfach gut zu dir passt.
Genau. Also für mich als Speaker, Trainer ist 80-20. Meine 20% sind Buchführung. Ich kann meine Zahlen, ich habe einen Financial Forecast, ich kann meine BFA lesen, aber ich bin heilfroh, dass es Buchhalterin und Steuerberaterin gibt und meine Frau gibt, die mir das vom Hals nehmen, weil wenn ich mit Menschen arbeiten darf, wenn ich mit Menschen telefonieren darf, wenn ich draußen bin, Seminare gebe oder Vorträge halte, das ist meins, da bin ich im Wasser. Und die Buchführung ist nett, aber es gibt Leute, die machen das viel lieber als ich.
Dann ist es deren Wasser. Ja.
Genau.
Ja, cool. Das ist eine sehr schöne Analogie. Also jetzt nehmen wir aber nochmal die Geschichte von mir, von gerade, also du hast deinen Chef, dann hast du dein mittleres Führungsteam, wir haben jetzt gerade gelernt, ja, nicht schlagartig kommen und sagen, ab morgen übernimmst du hier die Verantwortung und ich löse gar keine Probleme mehr, die musst du alles selber lösen. Und dann geht es, so habe ich dich jetzt verstanden, das Pinguin-Gespräch eigentlich schon los mit den Führungskräften, bevor die Entscheidung fällt, dass sie diese Rolle nehmen, weil sonst stellst du, so, meine ich jetzt, rausgehört zu haben, so stellst du fest, ist derjenige, den du als Führungskraft vorsiehst, überhaupt nachher
oder im Wasser? Oder
als
Mitarbeiter?
Ja, genau. Ja, oder als Mitarbeiter vorsiehst. Aber jetzt einfach mal, das ist ein Rollenwechsel. Ja, du warst Vorarbeit und sollst jetzt mehr Projektverantwortung haben, vielleicht auch kaufmännische Verantwortung haben. Ja, du hast gerade selber gesagt, kaufmännische Verantwortung macht nicht jedem Spaß. Und jetzt tust du auf einmal jemanden Karriereschritt anbieten und sagst als Chef, ich will das jetzt in Zukunft dir delegieren. Ich möchte das weniger tun und hast aber vorher gar nicht festgestellt, ist es überhaupt Wasser oder ist es Land? Und nachher nimmst du ihn vielleicht von der Baustelle weg, was sein Wasser ist. Mhm. Und er arbeitet zu 80% nachher an Land. Ich muss das Bild irgendwann wieder aus dem Kopf kriegen, sonst rede ich nur noch so und mich versteht keiner. Aber ich glaube, also das reflektiert zu dem, was du sagst, ist das, habe ich es richtig verstanden?
Absolut. Und dann kannst du die Mitarbeiter auch mitnehmen, kannst Jahreszielplanung, Visionszielplanung, Periodenzielplanung machen, die in unterschiedlichen Bereichen jetzt inzwischen immer kürzer werden. Also ein Handwerksbetrieb macht meistens noch eine ganz normale Periodenzielplanung von 7 Jahre. Da nimmst du dein Führungsteam natürlich mit, lässt sie an der Vision teilhaben. Genauso die Unternehmenswerte sind enorm wichtig, dass die mit dem Führungsteam geteilt sind, sodass sie sich Teil des Unternehmens fühlen und dann dementsprechend auch die Fahne des Unternehmens mittragen. So, und dann geht's los. Dann haben die Führungskräfte auch die Aufgabe, nach und nach nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Und ich glaube, gerade im Handwerk ist das das Wichtigste, was Geschäftsführung, aber auch Top-Führungskräfte lernen dürfen. Und ich kenne Handwerksbetriebe, die gerade größer aufgestellt sind. Ich möchte ja jetzt keine Namen nennen, die schon so arbeiten. Die schon so eine Schule durchgehen und sehr erfolgreich sind, deutschlandweit. Da gilt es einfach, dieses, wie kann ich das Unternehmen in der heutigen Zeit so voranbringen, dass es wirtschaftlich ist und weiterhin Spaß macht.
Den Ball nehme ich auch mal ganz kurz auf, weil es gab letztes Jahr eine Podcast-Folge darum, kann ich mir Zeit kaufen? Kann sich jeder Podcast-Hörer jetzt gerne mal durchstöbern, wenn er es interessant findet. Da ging es darum, ja, auch quasi dieses Delegieren, diese Führungsriege zu implementieren und zu sagen, ich muss als Chef nicht alles machen, ich kann vielleicht auch Aufgaben abgeben. Und dass auch die Digitalisierung dabei hilft, zu sagen, hey, ich kann nicht mehr auf jeder Baustelle sein, ich muss aber über verschiedene Erkenntnisse informiert sein und durch diese modernen, mobilen, digitalen Tools ist man in der Lage, eben besser zu delegieren. Und jetzt will ich auch mit dir noch ein bisschen mehr in die Richtung auch dieses Mentalen noch, weil ich weiß, dass auch gerade von diesem Krankheitsbild, das du hattest und was dann passiert ist, das hat ja bei dir was verändert, ja. Und da möchte ich noch ein bisschen drüber reden, weil es oft bei Menschen so esoterisch anklingt und ich weiß, dass es bei dir eben gerade nicht so ist, sondern dass da viel Handfestes auch dahinter steht. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin im, sagen wir mal kurz vorm Burnout oder ich bin der Hamster im Rad und drehe mich immer wieder und immer wieder, was würdest du für Tipps mitgeben, zu sagen, hey, mach mal X oder Y oder Z, was hat dir geholfen, was würdest du dort weitergeben wollen?
Also erstmal wäre es schon ein Geschenk, wenn jemand reflektieren könnte und sagt, ich bin kurz vor einem Burnout. Ich glaube, dass diese Menschen das teilweise noch nicht mal wissen. Sie machen irgendwann den letzten Schritt und der ist dann zu viel und dann passiert's.
Okay, dann lass mich die Frage spezifizieren. Was können wir für einen Tipp mitgeben, um herauszufinden, ob ich diesen letzten Schritt vielleicht kurz vorher bin an diesem letzten Schritt? Gibt's da was?
Also zwei Sachen. Einmal eine Analogie aus dem Sport. Wir als Trainer und Spitzensportler arbeiten mit der Superkompensation. Das heißt, nach einer sportlichen Belastung haben wir eine Erholungsphase, die kann über den Ausgangswert hinausgehen. Und wenn wir dieses Fenster nutzen, das ist das Fenster der Superkompensation, und da den nächsten Belastungsreiz setzen, sind wir in der Lage, bei Sportlern eine Leistungssteigerung herbeizuführen. Das gesagt, würde es genauso bei Mitarbeitern sein. Aber in der Realität sieht es dann so aus, sie haben die Belastung zu Ende. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Podcast aufgenommen, 1,5 Stunden. Jetzt bräuchtest du eigentlich eine Pause. Machst du aber nicht, weil du checkst noch schnell deine E-Mails. Dann hast du die fertig und dann könntest du eine Pause machen. Machst du aber nicht, weil du rufst noch den Peter an, weil der wartet schon seit einer Woche auf deinen Anruf. Machst du aber auch nicht, weil dann machst du wieder keine Pause und dann kommt das nächste Meeting, was du schon eingeplant hast, und dann plötzlich ist Mittags, ach du Scheiße, ich könnte auch noch Mittag essen, und das machen sogar manche Leute noch am Schreibtisch, wo ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlage. Also dieses Zusammenspiel zwischen Belastung und Entlastung oder im Neurosystem Sympathikus, Parasympathikus, aber das würde ja zu weit führen. Also nach jeder Belastung brauche ich eine Pause. Ein Mini-Urlaub, so nenne ich das. Eine Pause von 3 bis 12 Minuten, die mich nach einer Belastung von 1,5 Stunden wieder resettet, wieder neue Energie gibt. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass unser Körper nach einer Belastung eine Regeneration braucht, um leistungsfähig zu bleiben, so wie das top-innovative Unternehmen weltweit zeigen. In Deutschland haben wir ein Unternehmen, ein Sportunternehmen, zum Beispiel Sportartikelhersteller, die haben Schlafräume, die haben Leseräume, die haben Meditationsräume, die haben Sportstätten, die haben Duschen, Saunen, Massage, Wellness, weil sie genau wissen, dass wenn jemand den ganzen Tag am Computer sitzt, dass er zwischendurch Pause braucht, Abwechslung braucht, um wieder energie- und leistungsfähig zu sein. Und gerade im Handwerk wird da viel Mist gebaut. Die Handwerker sind viel unter Strom, ständig unterwegs, wollen rechtzeitig Feierabend haben, und viele Handwerksunternehmen haben oft einen relativ hohen Krankenstand. Also auch da würde ich mir wünschen, dass Mitarbeiter öfter sensibel mit sich selbst sind und gut auf sich achten, weil der Körper redet mit ihnen und gibt ihnen Signale. Und das Zweite ist, was du angesprochen hast, das wäre jetzt die körperliche Ebene, wäre der Verstand. Also rauszufinden, was passiert in meinem Unterbewusstsein. Also was habe ich ins Unterbewusstsein abgespeichert? Welche inneren Antreiber, wie zum Beispiel Perfektionismus, die dann bei bestimmten Gelegenheiten, wenn ich bestimmte Sachen mache, gedrückt werden und ich dann meine, ich müsste jetzt rennen wie so ein Pferdchen und ohne Pause und ohne Punkt und Komma.
Also im Prinzip ein bisschen Richtung Gewohnheiten, die getriggert werden aufgrund von Dingen, die eigentlich gar nicht nötig sind. Kann man sich das so vorstellen?
Auch. Aber wir müssen auch die Biochemie des Körpers nehmen. Also wir gehen noch mal ganz kurz rein. Sympathikus bedeutet diese Kampf- und Fluchtreaktion. Wir haben eine bestimmte Situation, ein Geschäftsführer eines Handwerksbetriebes, stimmen die Zahlen nicht so, wie er sie haben möchte, also ist er im Kampf- und Fluchtmodus. Bedeutet Adrenalin, Cortisol wird ausgeschüttet, er wird weniger schlafen, wird wahrscheinlich auch unruhig schlafen. Das sind so die ersten Anfänge, wie es anfängt, dann in so eine Spirale zu geraten. Deswegen heißt es ja auch Burnout-Spirale, die dann dazu führen kann, dass wir irgendwann in eine Depression beziehungsweise auch in einen Burnout geraten. Und sich dessen bewusst zu sein, bin ich zu intensiv unterwegs, vernachlässige ich mich selber, ignoriere ich Probleme und Konflikte und bin nur in diesem Kampf- und Fluchtmodus, wo wir ja so ein Scheuklappenprinzip haben, oder gebe ich mir zwischendurch auch mal die Gelegenheit des Parasympathikus, dass ich einfach auch mal entspannen kann, wieder frei sein kann und wieder für mich sorgen kann. Also ich kann es am besten beschreiben, in meinem Gehirn merke ich, dass ich am Anschlag bin, wenn ich nicht mehr kreativ bin. Ich bin ein wahnsinnig kreativer Mensch, aber in dem Moment, wo zu viel in meinem Kopf ist, habe ich keine kreativen Ideen mehr. Gehe ich dann raus und jogge eine halbe, dreiviertel Stunde, merke ich, wie so nach 20, 30 Minuten, wir nennen das auch im Laufen das Runner's High, die Birne so langsam leer wird von dem ganzen Rotz, der da drin war, und dann kommen plötzlich wieder Ideen.
Okay, das, wo du es erzählt hast, ich habe was Ähnliches, und ich habe auch dann nochmal einen Bezug Richtung Bau und Handwerk. Wenn meine Kinder lernen sollen und die wütend sind, dann sage ich, das hörst du auf, weil du bist gerade im Säbelzahntiger-Modus. Du kannst jetzt nicht lernen, weil du bist voll mit schlechten Emotionen. Ich mache eine Viertelstunde Pause. Und dann kannst du wieder Vokabeln machen oder was auch immer. Und wenn das, was du gerade erzählt hast, mit von einem Termin in den nächsten und von einem Problem zum nächsten, und dann triffst du auf eine Baustelle und triffst dort einen Mitarbeiter, der gerade ein Problem entdeckt hat, vielleicht selbst verschuldet, vielleicht von jemand anderem, dann kannst du ja nicht mehr, oder dann fällt es dir viel schwerer, gelassen, problemlösungsorientiert zu denken, sondern bist du erstmal in der Schuldzuweisung und vielleicht sogar in einem Wut oder wählst Worte, wo du auch sagst, die waren eigentlich gar nicht sinnvoll zu wählen hier, weil du eben aus einer Baubesprechung von einem Architekten kommst, von einer halben Stunde, wo ein ganz anderes Problem eigentlich diese Cortisol und diese Adrenalin ausgeschüttet hat und du es aber noch gar nicht weggearbeitet hast. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, und ich glaube, das ist etwas, auch gerade im Fachkräftemangel, im Umgang miteinander, dass ich nicht bei einem falschen Menschen die Emotionen ablade, die eigentlich von ganz woanders herkommen.
Ja. Und da sind die Unternehmenswerte zum Beispiel enorm wichtig, ne? Dass sie auch wirklich gelebt werden. Ne? Wie oft erlebe ich Führungskräfte, dass ich frage, wie ist denn euer Leitbild? Warte, das steht hier, im Computer finde ich es gleich. Ich sage, wenn du es im Computer suchen musst, dann hast du das Leitbild nicht verinnerlicht und dann lebst du es auch nicht. Und ich merke heute immer noch, das Hauptthema draußen ist Anerkennung und Wertschätzung. Ja. Selbst für Unternehmen, die das schon auf der Fahne haben, ist das immer noch Nummer eins. Und ich glaube, das ist für eine gesunde Führung und ein zufriedene oder glückliche Unternehmensführung. Wobei das Wort glücklich sein, wie du schon sagtest, vorhin wieder in diese esoterische Schublade fällt. Aber wollen wir nicht alle zufrieden sein in dem, was wir tagtäglich tun und damit unsere Familie ernähren?
Wer hat schon Bock auf gefrustet morgens aufstehen und sagen, jetzt sehe ich die Leute wieder und habe wieder die Probleme und. Und da gebe ich noch einen Punkt dazu. Du hast gerade gesagt, was Mitarbeiter abgeben. Und also auch vorher schon in den Führungsriegen, wenn ich die Mitarbeiter Anerkennung, ja, also das war jetzt vielleicht etwas, ich sag's vielleicht nochmal in anderen Worten. Jetzt warst du jahrelang der Problemlöser Nummer eins im Unternehmen und hast stolz und Anerkennung immer bekommen, weil es heißt, hey, wenn du ein Problem hast, gehst zum Chef, der löst es. Und dann kommst du auf einmal in die Rolle, dass du ja delegieren willst, dass du andere an deine Seite setzen willst, die rechts und links dir den Rücken frei halten. Bist aber eigentlich immer noch diese Anerkennung, diese Stolz. Aber das hast du dann ja nicht mehr so, weil ja jetzt jemand anders die Probleme lösen soll. Und wenn du dann hinstehst und sagst, habe ich auch schon so gemacht, mache ich auch immer so, dann nimmst du ja den anderen wieder die Anerkennung und Stolz weg, weil du es vielleicht selber suchst. Und ich glaube, zu sagen, wenn du, wir haben es vorher so lapidar vielleicht gesagt, ja, du musst dann dieses Pinguin-Gespräch machen mit den Mitarbeitern, die in die Führungsrolle gehen sollen. Aber wer macht denn das Pinguin-Gespräch mit dem Chef, der ja dann auch eine neue Rolle hat? Wo bekommt denn der dann in Zukunft seine Anerkennung, seinen Stolz her, wenn er es ja aus den Alltagsprojekten den anderen gönnen muss, diese Anerkennung und den Stolz? Das ist noch eine Frage so zum Schluss an dich. Was gibst du da noch mit, wenn jemand, der sagt, er geht jetzt eine Stufe zurück, hat eine neue Führungsetage und will denen eigentlich die Alltagsstolz und Anerkennung zukommen lassen, braucht für sich selbst aber ja auch einen Ersatz.
Der darf dann zu mir kommen als Coach. Das Thema, was du jetzt ansprichst, geht natürlich voll ins Coaching rein. Ne? Ja. Also wir sind jetzt neurowissenschaftlich pur. Wenn ich mit einem Coaching arbeite mit Menschen, egal ob es der Geschäftsführer ist, Führungskräfte, Mitarbeiter, wenn wir die Zwiebel heute geschält haben, kommt meistens unterm Strich raus, ich bin nicht gut genug. Und dieses Anerkennung haschen, sei es, weil es anerzogen ist von zu Hause. Ja, schreib doch mal so Arbeiten wie deine Schwester, wie der dein Bruder oder sonstige Geschichten, das haben wir als Kind dann schon gehört. Und dann haben wir natürlich solche unbewussten Muster abgelegt im Unterbewusstsein, und die gilt es zu entdecken. Also da gilt, das ist genau wie der Antreiber, das sind die Muster, die es gilt zu entdecken, und dann wissen wir auch, warum wir so intensiv arbeiten oder warum wir uns keine Pause gönnen oder warum wir bei bestimmten Situationen, wenn bei uns jemand einen Knopf drückt, warum wir dann explodieren und nicht ruhig bleiben können. Da geht's dann aber schon ins Coaching rein, da geht's dann darum, rauszufinden, was sind das für abgelegte Muster, und leider sind die nicht seit gestern. Wenn du und ich gestern gesoffen haben und heute ist uns schlecht, dann wissen wir, oh, einzelne Biere gestern war nicht so gut, wahrscheinlich das Letzte.
Ja.
Wenn solche Themen aufpoppen oder auch Krankheitsbilder aufpoppen wie Bandscheibenvorfall oder andere Geschichten, dann ist es nicht, weil wir gestern Buttermilch getrunken haben und jetzt haben wir einen Bandscheibenvorfall, sondern das sind Dinge, die über Jahre gereift sind und dann dementsprechend da dann eben aktiv werden oder aktiviert werden. Und oft sind sich dessen die Personen gar nicht bewusst, weil das schon so viele Jahre ein Teil von ihnen ist, dass es schon völlig selbstverständlich ist. Und da gilt es dann wirklich auch mal rauszufinden und mal ein bisschen zu schauen, was passiert im Unterbewusstsein.
Ich glaube, das ist aber auch mit Blick auf die Uhr ein ganz guter Schluss für eine Folge. Ich würde dich gern einladen, vielleicht nächstes Jahr irgendwann, vielleicht nach deinem Sabbatical, noch eine Folge zu machen, weil ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel stehen, auch zum Thema Visualisierung, also gerade die Kraft der Emotionen, da hast du mir auch ein paar ganz coole Sachen schon mal erzählt, die würde ich gerne auch in Podcast bringen würde. Ich würde aber diese Folge an der Stelle quasi beenden, vielleicht gerade mit diesem Hinweis, hey, wenn du als Führungskraft die zweite Etage oder die zweite Reihe etablieren willst, musst du für dich einen Ersatz suchen, wo du Anerkennung herbekommst. So ein Coaching-Ansatz ist da bestimmt nicht das Falscheste, weil du dann einfach...
Ja, zumindest rausfinden, was passiert im Kopf. Und da habe ich eine kleine Story noch zum Abschluss, wenn das okay ist für dich.
Ja, klar, gern.
Meine Frau und ich, wir waren vor 2 Jahren im Urlaub in Teneriffa und haben die Insel 4 Tage erkundet zu Fuß. Am 5. Tag kam der Leihwagen und wir haben mithilfe des Handys und GPS die Insel erkundet. Höchster Berg Spaniens, Del Teide, Mascara, Schlucht, Häfen. Und abends kommen wir ins Hotel und meine Frau sagt noch zu mir, Schatz, der Akku ist niedrig. Ich krieg das zwar mit, aber ich reagiere nicht. Wir gehen zum Abendbrotessen. Um 20.30 Uhr komme ich ins Hotelzimmer zurück und mein Handy ist schwarz. Ich stecke es in die Steckdose, bis so viel Akkuleistung da ist, dass ich den PIN eingeben darf, den ich verdammt nochmal schon ewig nicht mehr eingegeben habe, weil ich immer auf Flugmodus nachts gehe.
Das ist ein PIN, ja.
Ja, und dann fallen mir die 4 Zahlen ein, ich gebe sie ein und das Handy sagt falsch. Und ich so, hä, ich habe sie falsch angeordnet, gebe sie nochmal ein, falsch.
Noch
und
ein
jetzt
Versuch.
Möchte ich die bitten oder die Zuhörer auch bitten, stellt euch mal vor, einen großen Raum und am Ende dieses Raums sind Wände mit ganz vielen Türen und hinter den Türen sind weitere Räume, die wir jetzt einfach mal Gedankenräume nennen. Bei mir ging die Tür Nummer 1, Gedankenraum Nummer 1 ging auf, Frank, leg dich hin, schlafen, du hast die 4 Zahlen im Kopf, morgen fällt dir die richtige Lösung ein und dann hast es. Das gesagt, getan, um 11.30 Uhr sagt meine Frau eine Zahlenkombination, die sich richtig gut anhört, ich gebe sie ein und das Handy sagt, falsch. Jetzt verlangt dieses scheiß Handy einen Puck, den ich natürlich im Urlaub dabei habe, ist ja klar. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt gehen ganz viele Gedankenräume auf. Und das wäre schon mal so der erste Schritt, mal rauszufinden, was passiert in unserem Kopf, wenn eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Gelegenheit da ist. Bei mir war es jetzt der Puck. Tür Nummer 2 geht auf, du Vollhorst, hättest du mal auf dich gehört, hättest du mal geschlafen, dann hättest du das richtig gemacht. Tür Nummer 3, scheiße, ich habe das Auto, ich will doch mit GPS fahren, was mache ich denn jetzt? Tür Nummer 4, ich könnte ja auch mal Urlaub machen ohne Handy, das wäre dann 10 Tage ohne Handy. Tür Nummer 5, ja, dann bin ich aber 10 Tage abgeschnitten von der Weltbevölkerung, was mache ich denn da nur? Tür Nummer 7, ich könnte ja auch eine Straßenkarte kaufen, so wie früher und so weiter. Also da gingen Gedankenräume auf ohne Ende. Tür Nummer 13, wem zu Hause kann ich erlauben, in meinem Schlafzimmer in der Schublade nachzugucken, wo auch meine privaten Sachen drin sind, um mir den Puck auszulesen. Also es ging immer weiter und um 3.30 Uhr ging dann endlich Tür Nummer 18 auf. Sie sagte, Frank, du hast schon eine Menge in deinem Leben geschafft, du wirst auch das schaffen. Und dann konnte ich endlich einschlafen. Also meine Bitte an alle Zuhörer, wenn ihr eine bestimmte Gelegenheit habt, eine bestimmte Situation habt, wo ihr merkt, ihr steht mit dem Rücken an der Wand, dann beobachtet mal, welche Gedankenräume aufgehen. Denn ihr habt die Wahl, wie lange in dem Raum bleiben wollt, in welchen Raum ihr gehen wollt, denn es gibt Räume, die werden euch limitieren und ausbremsen und es gibt Räume, die werden euch weiterbringen. Und mein Wunsch ist, wählt diese Räume weise, damit ihr ein gesundes, leistungsfähiges, zufriedenes und erfülltes Leben leben könnt. Das wünsche ich von ganzem Herzen.
Vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Tolle Geschichte, die auf jeden Fall viel zum Nachdenken anregt. Frank, schön, dass du da warst. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Und viel Spaß bei deinem Sabbatical.
Dankeschön. Schön, dass ich da sein durfte.